Wunderbar, danke schön für das frische Mitsingen, ihr Lieben. Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, und zwar in 1. Mose 28. Und ich möchte mit uns die Verse 10 bis 19 lesen. Und wenn ihr mitlesen wollt, ihr seid herzlich eingeladen, mitzulesen. Ich wollte schon seit längerer Zeit über diese Geschichte, die wir jetzt lesen werden, predigen. Nie dazu gekommen. Ich dachte, jetzt ist die Gelegenheit und ich sollte sie wahrnehmen. Und heute Morgen werden wir eben diese Geschichte im Zusammenhang der Jakobsleiter überdenken. Und ich hoffe, dass wir manches doch lernen werden, nachdenkend über diese Dinge, die uns hier dann auch offenbart werden in dem Worte Gottes. So, ich lese aus 1. Mose 28, Verse 10 bis 19. Aber Jakob zog von Beersheba aus, machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich an die Stätte schlafen. Und er träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die berührte mit der Spitze den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben drauf und sagte, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub auf Erden werden, und du sollst nach Westen, Osten, Norden und Süden ausgebreitet werden. Und in dir und dein Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder auf dieses Land zurückbringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles erfülle, was ich dir gesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sagte er, gewiss, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sagte, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und richtete ihn zu einem Gedenkstein auf, goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel. Soweit der Text für unsere Predigt. Ich besitze auch eine Leiter, die wir damals, als wir das Haus gekauft haben, haben wir die Leiter mitbekommen. Ja, es ist eine schöne Holzleiter, sehr stabil, die extra für Obstgärten konstruiert wurde. Er kennt das wahrscheinlich auch sehr gut. Und seinerzeit versuchte ein Mann, der einen Obstgarten für einen reichen Mann verwaltet hat, diese Leiter bei mir abzukaufen. Ja, er sagte mir, solche Leiter werden nicht mehr gebaut in diesem Stil. Und er wollte unbedingt diese Leiter haben, und ich habe sie ihm nicht verkauft, weil ich froh war, diese Leiter zu haben. Wir haben einen großen Kirschbaum und die Leiter ist sehr, sehr gut, um eben Kirschen zu pflücken. Selbst an die Kirschen, die ganz oben wachsen, ja, und die besonders dann auch süß sind, kommt mir so vor, komme ich mit dieser Leiter dran. Und das Schönste ist eben, dass diese Leiter sehr praktisch ist, sehr stabil ist, ja, halt eine Orchard Ladder, wie man das sagt, hier im Englischen, der Obstgartenleiter. Wunderbar, ich bin froh, dass ich sie habe. Hier in unserem Text haben wir auch, lesen wir auch von einer Leiter. Ja, und diese biblische Geschichte mit Jakob und mit dem Traum wird oft mit diesem Begriff die Jakobsleiter identifiziert. Kennt ihr das Wort, die Jakobsleiter? Ja? Und ich habe mal nachgeguckt, interessanterweise ist dieser Begriff, die Jakobsleiter, allgemein ein sehr weit verbreitetes Wort, ein sehr weit verbreiteter Begriff. Wir haben zum Beispiel mindestens einen Film, der so heißt. Jakobsleiter, die Jakobsleiter. Wir haben, und das hat mit der Geschichte, die wir eben gelesen haben, nichts zu tun. Wir haben ein Buch mit demselben Titel. Wir haben sogar eine Blume, die so genannt wird. Wisst ihr, du hast das gewusst, Schwester Schnitzer? Ja, siehst du? Ich habe das nicht gewusst. Erst beim Studieren des Textes habe ich festgestellt, dass wir sogar eine Blume, dass eine Blume so genannt wird. Wir haben ein elektrisches Gerät, das so heißt, die Jakobsleiter. Und die Feuerwehr kennt auch oder hat eine Maschine, die genauso genannt wird, die Jakobsleiter. Und wisst ihr, ich bin mir ziemlich sicher, dass all die Menschen, die diesen Begriff vielleicht kennen und ihn gebrauchen, ob nun im Zusammenhang der Blume oder im Zusammenhang eines elektrischen Gerätes oder was immer, ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen nicht wissen, woher dieser Begriff kommt. Ihr wisst das, weil die meisten von uns doch von Kindesbein an zur Gemeinde gegangen sind. Ihr seid wahrscheinlich auch mit diesen oder solchen Geschichten, biblischen Geschichten, aufgewachsen. Ihr wisst ganz genau, was der Hintergrund dieses Begriffes ist, die Jakobsleiter. Ja? Und das ist eine wunderbare Geschichte. Hier ist Jakob unterwegs, er muss fliehen. Wir wissen auch, warum er fliehen muss. Er hat seinen Bruder hintergangen und auch seinen Vater eigentlich. Und er ist auf der Flucht zu seinem Onkel nach Paran und hier wird er müde, muss sich niederlegen, geht schlafen und dann träumt er oder bekommt eigentlich diese Vision in seinem Traum von der Himmelsleiter und dann auch von Gott, der zu ihm spricht und ihm die Verheißungen, die er seinerzeit, Gott hat diese Verheißungen seinerzeit Abraham gegeben und Gott bestätigt noch einmal diese Verheißungen, unterstreicht sie noch einmal für Jakob. Ja, und er sagt, ich werde dafür sorgen, ich schwöre es, dass diese Verheißungen dann auch eingehalten werden. So, diese Vision ist eigentlich eine sehr schöne, eine sehr ermutigende für den Jakob, aber auch eine sehr viel, ich sag mal, auch eine vielsagende Vision. Und wie gesagt, Jakob sieht diese interessante Vision mit der Leiter, mit den Engeln, die auf und ab gehen. Und hier beginnt eigentlich auch schon das Rätseln. Ja, was stellt die Leiter dar? Ja, was bedeutet das, die Engel auf und ab gehen? Schaut einmal, Gott hat seinerzeit ja auch zu Josef gesprochen. Durch einen Traum. Josef, dem angenommenen Vater von Jesus. Ja, und durch diesen Traum oder durch den Engel, den er gesandt hat, hat er dem Josef gesagt, was zu tun sei. Dass er das und das machen soll und schnell wegziehen soll. Einmal die Maria nicht verlassen soll und dann wegziehen soll nach Ägypten und so weiter und so weiter. Das hätte er ja auch mit Jakob tun können. Er hätte den Engel Gabriel schicken können, der dem Jakob dann ganz genau gesagt hätte, was Sache ist. No? Er macht das nicht, Gott erscheint selbst und dann ist da auch diese Leiter mit den Engeln drauf. Was bedeutet das? Und das Interessante ist, dass im ganzen Alten Testament nicht noch einmal Bezug auf diese Leiter genommen wird. So, uns wird eigentlich nicht erklärt, warum die Leiter da ist und warum die Engel da sind. Und deshalb haben zum Beispiel die jüdischen Gelehrten, sie haben versucht, diese Vision zu interpretieren und sie haben mindestens 13 verschiedene Interpretationen, was die Leiter bedeutet, was die Engel bedeuten, warum das alles so geschehen ist, wie es geschehen ist, 13 verschiedene Interpretationen. Warum? Weil nirgends im Alten Testament uns diese Dinge erklärt werden. Ja, ich will uns eine Interpretation erzählen, die ich sehr interessant gefunden habe. Die anderen sind auch interessant, aber das wird zu viel. Manche Rabbis denken, dass in dieser Vision dem Jakob gezeigt wird, dass der Engel, der für ihn verantwortlich ist, gewesen ist in dem verheißenen Land. Nun die Leiter hochgeht, wieder in die himmlische Ewigkeit, und der Engel, der für ihn verantwortlich sein soll, in der Fremde, in Paran, niedersteigt. Ja, wir sagen, naja, hört sich sehr interessant an und abenteuerlich, aber ich glaube nicht, dass diese Interpretation richtig ist. Vor allem deshalb nicht, weil, ihr Lieben, die Engel brauchen keine Leiter. Das sind Geisteswesen. Die brauchen keine Leiter. So, und deshalb verstehen wir, dass das, was der Jakob da sieht in dieser Vision, anders erklärt werden muss. Aber das, was wir in den Kinderstunden gelernt haben, das ist schon richtig. Ja? Die meisten von euch können sich wahrscheinlich erinnern, was euch beigebracht worden ist in dieser Lektion. Hier geht es um die Verbindung zwischen Gott und Mensch. Ja? Und die eine Lektion, die mit Sicherheit wir auch aus diesem Traum ersehen können, ist die folgende. Nur Gott kann wirklich diese Verbindung, diese Leiter auch machen, geben. Der Mensch mit all seinem guten Willen, mit all seinem Versuch, eine Leiter zu bauen zu Gott hin, wird immer zu kurz kommen. Nicht, dass die Menschen es nicht versucht haben. Wo haben die es versucht? Turmbau zu Babel, das wissen wir. Ja, und wir wissen auch genau, was das Ergebnis des Ganzen gewesen ist. Das Ergebnis des Ganzen ist es, dass wir als Deutsche nun lebend in Kanada Englisch lernen müssen. Ja, die Sprachverwirrung. Das ist eins der Dinge gewesen, des Fluches Gottes, eben aufgrund des Versuchs, dass der Mensch versucht hat, da selber eine Leiter in den Himmel zu bauen. Das ist also, was wir auf jeden Fall lernen. Diese Beziehung zwischen Gott und Mensch muss schon von Gott bewerkstelligt werden. Der Mensch kann das nicht. Und wenn Gott sich nicht offenbart, wenn Gott nicht den Himmel öffnet und spricht, ja, dann haben wir als Menschen überhaupt keine Hoffnung. Im Alten Testament zeigt uns, dass Gott sich sehr wohl offenbart hat. Ja, Gott selbst öffnet den Himmel für das Volk Israel. Er gibt ihnen Beweise für seine Existenz. Er spricht zu ihnen. Er führt sie aus Ägypten, macht ein Wunder nach dem anderen und sie können ganz klar erkennen, es gibt einen Gott. Ja, und der Gott beweist sich eben dadurch, dass er das Meer teilt, dass er Manna gibt und so weiter und so weiter. Nicht nur das, Gott gibt seinem Volk die Gesetze. Ist auch Gott gegeben, das haben sich die Menschen nicht ausgedacht. Mehr als das, Gott spricht durch die Väter, Gott spricht durch die Propheten. Er spricht, er offenbart sich. Nun, aber wie gesagt, es ist schon interessant zu sehen, dass nirgends im Alten Testament dieses Ereignis der Vision des Jakob von dieser Himmelsleiter noch einmal aufgegriffen wird. Es ist erst in den Evangelien, dass wir tatsächlich auch aus dem Munde des Herrn Jesu eigentlich die Interpretation dessen bekommen, was Jakob hier erlebt. Und das ist nicht ein Zufall, sondern das ist für uns ganz klar ein Hinweis, dass diese Vision des Jakob ein prophetischer Traum gewesen ist. Prophetischer Traum auf niemand anders als Jesus Christus. Und ich möchte mit euch gemeinsam die Stelle lesen, wo Jesus Bezug auf diesen Traum nimmt. Und lasst uns gemeinsam aufschlagen, Johannes 1. Ich lese uns die Verse 47 und 51. Johannes 1, Verse 47 bis 51, ja. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael sagte zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete ihm, bevor dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er fuhr fort. Jesus sprach also weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinniedersteigen sehen auf den Menschensohn. So, wir lesen diesen Text und wir verstehen, dass hier ganz klar Bezug genommen wird auf das, was Jakob seinerzeit erlebt hat, als er auf der Flucht gewesen ist. Ja? Eine ganz klare Prophetie, diese Vision ist eine ganz klare Prophetie auf Jesus Christus. Aber ich möchte etliche Dinge mit uns ansprechen, die uns vielleicht beim schlichten Durchlesen uns nicht so bewusst werden. Schaut einmal, erstens betont Jesus vor der Begegnung mit, dass Nathanael vor der Begegnung mit ihm, dass er unter einem Feigenbaum gesessen hat und dass Jesus ihn schon vorher gesehen hat. Wir denken, was bedeutet das, dass Nathanael nicht nur unter irgendeinem Baum gesessen hat, sondern Jesus betont es unter einem Feigenbaum. Es kann sein, und wahrscheinlich ist es auch so, dass Jesus hier auf seine Gottheit hinweist, dass er Dinge voraussehen kann, dass er sogar in das Herz eines Menschen hineinschauen kann. Ein Mensch kann das nicht. Ja, nur Gott kann das. Aber da ist mehr als das. Im jüdischen Verständnis ist es so, dass dieses Bild des Sitzen eines Menschen unter einem Feigenbaum eine sehr wichtige Bedeutung hat. So, was ist die Bedeutung? Es wird gelehrt, es wird gesagt, kommt aus dem Alten Testament, wir haben einige Hinweise in den Propheten darauf. Das Verständnis ist eben, dass ein Mensch, der unter dem Feigenbaum sitzt, sich nicht nur vor der Sonne schützt, sondern dass er, es ist ein Bild eines Menschen, der die Schrift studiert. Nicht nur das, sondern im Besonderen die Prophezeiungen studiert im Zusammenhang des Messias und des messianischen Reiches. Ja, und am Feigenbaum zu sitzen, meint also für jeden Israeliten, für jeden Juden, der beschäftigt sich mit der messianischen Prophetie. Und das ist das, was Jesus aufgreift und durch dieses Bild erklärt. Dieser Nathanael war nicht nur ein einfacher Hebräer, ein einfacher Israelit, sondern ein solcher, der sich mit der messianischen Prophetie auseinandergesetzt hat. Er wusste zum Beispiel, dass der Messias nicht woher kommt? Nicht aus Nazareth. Ja, er wusste das. Wie wusste er das? Weil er sich mit der biblischen Prophetie beschäftigt hat über den Messias. Er wusste, dass der Messias aus Bethlehem kommt. Womit er ein Problem hatte, war, wie passt das zusammen? Er hat gehört, dass Jesus aus Nazareth kommt. Das ist, wie Philippus das gesagt hat. Ja? Wie passt das, dass der Messias aus Nazareth kommt? Und ja, später wurde ihm das mit Sicherheit bewusst. Und als Jesus Nathanael erklärt, dass er ihn unter dem Feigenbaum gesehen hat, und eigentlich schon vorher, wird Nathanael sehr schnell bewusst, sehr schnell klar, dieser Jesus ist niemand anders als der Messias Gottes, der gesandt ist für Israel. Und deshalb spricht er dieses Bekenntnis aus, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und das ist interessant, finde ich. Nicht interessant, sondern eigentlich auch eine Lektion für uns. Schaut einmal, manche Menschen, viele Zeitgenossen Jesu, haben doch mehr erlebt und gesehen im Zusammenhang mit Jesus, oder? Nathanael bis dahin, weiß nicht, ob der von Jesus gehört hat oder nicht, ob er was gesehen hat oder nicht. Erst als Jesus ihm begegnet und ihm diese Worte sagt, sagt er sofort. Er hat noch kein Wunder wahrscheinlich gesehen, vielleicht gehört, und dann wusste er ganz genau, das ist der Messias. Viele andere seiner Zeitgenossen haben viel mehr erlebt, viel mehr gehört, auch durch das Lehren des Herrn Jesus, und sie sind trotzdem nicht zum Glauben gekommen. So, wie kommt es, dass dieser Mensch, dass dieser Nathanael, sofort nachdem Jesus ihm zu ihm gesprochen hat, dieses wichtige Glaubensbekenntnis ausspricht, du bist der Sohn Gottes. Schaut einmal in den Text, was gesagt wird. Jesus sagt über Nathanael, siehe, ein Rechter Das Wort, was hier gebraucht wird, kann man auch übersetzen, ein waschechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Interessant, warum sagt Jesus nicht, das ist ein echter Hebräer oder ein echter Jude, ja, jüdischer Mann? Und hier sehen wir schon die erste Verbindung zu Jakob im Alten Testament, der sein Bruder, sein Vater und schlussendlich dann auch sein Schwiegervater hintergangen hat mit List. Jakob, der Hinterlistige, wurde von Gott umgenannt, nicht wahr? Erinnert ihr euch? Wie nannte ihn Gott? Israel, Israel, aha. So, und ganz im Gegensatz zu diesem hinterlistigen Jakob ist Nathanael ein echter, aufrichtiger Israelit. Man könnte das folgend verstehen, was Jesus hier sprechend zu Nathanael sagt. Er sagt zu ihm, siehe, ein wahrer Israelit, in dem kein Jakob ist. So, hier sehen wir ganz genau die Verbindung, ja, zu dem, was wir im Alten Testament lesen. Das ist der erste Hinweis zum Alten Testament und der Jakobsleit. Und der nächste Hinweis ist die Aussage, dass Nathanael Größeres sehen wird, wenn die Engel auf und ab gehen über Jesus, über den Menschensohn. Ich lese uns noch einmal diesen Abschnitt, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, eigentlich steht es geschrieben, Amen, Amen. So Jesus bestätigt zweimal, Amen, so ist es, so ist es. Ich sage euch, aha, so hier geht es nicht nur um Nathanael, sondern hier geht es um eine andere Zuhörerschaft. Wer waren diese Menschen, die Jesus zugehört haben? Vorher hat er mit Nathanael gesprochen, jetzt sagt er, ich sage euch, Mehrzahl, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. So, uns wird bewusst, aha, die Zuhörerschaft ist nun nicht Nathanael allein, sondern seine Nachfolger, die mit Jesus gemeinsam zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs waren. Und Jesus sagt zu dieser Gruppe von seinen Nachfolgern, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über ihn. Die richtige Übersetzung, die präzisere Übersetzung wäre eigentlich auf den Menschensohn. Und auch, das ist auch bezeichnend. So, wer ist der Menschensohn? Kein Problem. Wir haben uns lang genug mit der biblischen Prophetie beschäftigt. Wir wissen, das ist einer der Titel für den Messias, einer der Titel für Jesus Christus. Ja? Und auf diesen Menschensohn sollen nun die Engel runterkommen und hochsteigen. Das ist also, wie Jesus diese Geschichte mit der Jakobsleiter interpretiert für seine Zuhörer. Als erstes sagt Jesus, dass die einzige Verbindung zwischen Gott und dem Menschen nur in und durch Jesus möglich ist. Ja? Diese Leiter, die von der Erde zum Himmel reicht, ist Jesus Christus selbst. Und der Himmel ist tatsächlich offen, Jesus ist gekommen und er ist nun diese Leiter, die Gott selber bewerkstelligt hat und die Gott selber akzeptiert und die bis in den Himmel auch reicht. So, das ist die Verbindung, die Gott selbst schafft in seinem Sohn Jesus Christus. Und wir sehen, ja, der Traum ist also prophetisch zu deuten. Aber weiter sagt Jesus, dass die Engel Gottes auf ihm, auf Jesus hinauf und herabgehen. Was bedeutet das? In den meisten deutschen Übersetzungen wird es ansatzweise richtig übersetzt. Ich lese zum Beispiel aus der Schlachter, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Auf. Ja. Luther sagt, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschensohn. Das ist nicht ganz falsch, das ist okay, wie das übersetzt wird, aber die richtige Übersetzung ist, dass die Engel auf Jesus runterkommen und durch Jesus hochgehen. Durch Jesus runterkommen und durch Jesus hochgehen. So in einer gewissen Weise können wir sagen, Jesus ist der Grund dafür, dass die Segnungen Gottes, und das ist, wie ich das interpretiere, runterkommen zu der Menschheit und dann auch natürlich Frucht tragen. Und man muss, wie gesagt, weil das ja wortwörtlich nicht möglich ist, dass die Engel so etwas tun, dann müssen wir das vergeistlichen. Ja, da müssen wir das geistlich verstehen, geistlich interpretieren, was Jesus sagt. Und meine Interpretation, so wie ich das denke, es geht wirklich darum, dass uns hier bewusst wird, dass jede geistliche Segnung, jede geistliche Gabe durch Jesus Christus, von Gott durch Jesus Christus, auch dem Menschen gegeben wird. Das ist die Realität, die wir kennen. Woher kennen wir sie? Weil wir das Neue Testament lesen. Epheser 1, Vers 3, schaut einmal. Epheser 1, Vers 3 sagt uns, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen, in und durch Christus. So, die Engel, die auf und ab gehen, repräsentieren, symbolisieren diese himmlische Segnungen, ja, die wir als Menschen Gottes erhalten aufgrund dessen, wer Jesus Christus ist. Nämlich die einzige und einzigartige Verbindung zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren himmlischen Welt. Er ist die Himmelsleiter. Er ist praktisch der Grund, warum wir diese Segnungen Gottes überhaupt bekommen. Es ist Jesus Christus. Wir denken darüber nach und denken, das hört sich gut an, wunderbar, aber die Frage bleibt doch. Jesus spricht an dieser Stelle zu seinen Jüngern und er sagt, ihr werdet das sehen, dass die Engel runterkommen und eben dann wieder heraufgehen. So, wie erklären wir das, dass Jesus hier sagt, ihr werdet das sehen zu seinen Nachfolgern? Und ich denke, die Antwort ist schon in Kapitel 2 gegeben. Kapitel 2, wenn ihr schaut, und dort geht es um das Wunder der Weinvermehrung, ja, auf der Hochzeit zu Kanaan. Und ich verstehe das so, dass all die Wunder, all die Zeichen, die Jesus vollbracht hat während seiner Dienstzeit auf der Erde, ob es nun Heilungen waren, ob Tote auferweckt worden sind, ob die bösen Geister ausgetrieben worden sind, das waren sichtbare Beweise, dass er der Sohn des Menschen tatsächlich auch ist, der Messias Gottes. Und dass Gottes Zuwendung zu den Menschen durch ihn, den Messias, nun auch auf die damalige Generation durch Zeichen, Wunder und Heilungen und Lehren nun ausgeschüttet worden ist. Denken wir, ich bin mir sicher, und das ist auch, was Johannes da schreibt am Ende seines Briefes, er sagt, viel mehr Zeichen und Wunder sind geschehen, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Und er sagt, wenn ich die alle aufgeschrieben hätte, hätten die Bücher der Welt nicht gereicht. So, was uns hier wiedergegeben wird, ist nur ein Bruchteil dessen, was Jesus getan hat. Und wir sehen durch diese Zeichen und Wunder, dass Gott tatsächlich, ja, durch Jesus Christus eben die Menschen segnet. Ja, die Segnungen aus der Ewigkeit durch Jesus Christus auf die Menschen kommen. Und das ist das, was die Jünger gesehen haben. Und nicht nur die Jünger, auch viele andere Menschen. Und es wundert uns, wir staunen darüber, dass viele trotzdem nicht zum Glauben gekommen sind. Ja? Und hier mit Nathanael sagt Jesus nur einen Satz. Und er sagt, du bist es. Warum? Unter anderem deshalb, weil er auch sich mit diesen biblischen Prophetien beschäftigt hat. Für ihn hat das interessiert. Für ihn war das wichtig zu wissen. Ja? In welcher Zeit leben wir? Wer ist der Messias? Wann wird er kommen? Und als Jesus diese Dinge sagt, ist für Nathanael überhaupt kein Problem, das zu erkennen. Und deshalb spricht er auch dieses wunderbare Glaubensbekenntnis an aus: Jesus, du bist es. Du bist Gottes Sohn. Nun, was lernen wir durch diese heutige Lektion oder aus der heutigen Lektion mit der Jakobsleiter. Manches habe ich schon erwähnt, Jesus ist die einzige Verbindung und für uns ist das nichts Neues, aber für manche Menschen ist das doch etwas sehr Anstößiges, dass man so etwas sagt, aber für uns bleibt das. Jesus ist die einzige Verbindung zwischen Gott und Menschen. Wenn ein Mensch wirklich beabsichtigt, Gott kennenzulernen, er muss sich an Jesus wenden. Ich möchte uns aber als eine Antwort ein Lied von Johann Ludwig Allendorf zitieren. Nur eine Strophe, ich denke, er hat 6 oder 8 Strophen gedichtet, aber das Lied, das ich zitieren möchte, heißt: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Hören wir genau hin. Und das ist die Lektion für uns heute Morgen. Wir haben all diese Dinge gehört, vieles davon wissen wir, aber das ist die wichtigste Lektion, die wir unbedingt heute Morgen mit uns mitnehmen wollen. Hört einmal, wie es in der ersten Strophe heißt. Es heißt: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzählt es den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und das ist, was wir heute verstehen müssen, ihr Lieben. Und ich denke, wir tun's. Jesus ist der Grund unserer ewigen Freude. Und ganz gleich, in welcher Situation wir uns befinden, ob wir nun um jemanden trauern, den wir geliebt haben, der heimgegangen ist, ob wir nun angeschlagen sind gesundheitlich, ob manche Herausforderungen uns so richtig schlauchen, ja, Stress out, dass wir sagen, oh Mensch, wann hört das endlich auf, dass wir diese Probleme in der Familie haben oder was immer. Ganz gleich, in welcher Situation wir uns befinden, das ist doch der Grund unserer ewigen Freude. Das ist Jesus. Oft sind wir niedergeschlagen, weil wir gesundheitlich sehen, es geht nicht voran, es wird immer schlimmer. Das ist der Grund der ewigen Freude. Es ist nicht unsere Gesundheit, dass wir gesund sind, solange gesund geblieben sind, sondern Jesus ist der Grund. Und wir wissen, wer Jesus Christus, der aus Nazareth kam, aber in Bethlehem geboren wurde, wir wissen, dass er wirklich der Heiland Gottes ist, der Messias. Wir haben doch unser Leben ihm anvertraut. Und ich hoffe, wir haben. Ja? Wir lieben ihn. Ich hoffe, wir lieben ihn. Und ich hoffe, dass wir auch für ihn leben. Und durch Jesus Christus, das ist das, was auch in uns sich festigen muss, durch Jesus Christus und nur durch Jesus Christus sind für uns diese Segnungen Gottes zugänglich. Sonst kommen wir an diese Segnungen Gottes nicht heran. Nur in und durch Jesus Christus. Er ist der Grund dafür. Er ist der Grund der ewigen Freude. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.